Ja, Kinder, das habt ihr wirklich sehr gut gemacht, mitgesungen. Und wir Erwachsenen haben euch auch unterstützt. Ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Wer von euch ist so richtig durstig? So hier so sitzen, glaube ich, macht einem richtig durstig. Was meint ihr, wer von euch hat so am meisten Durst? So wie ihr Durst habt, keiner jetzt. Oh, da sind aber wirklich viele. Ich glaube, ich hätte heute noch viel mehr Becher mitnehmen sollen. Ich lade mal eine von euch hier vorne, die sitzt, das Mädchen. Du kannst nach vorne kommen. Möchtest du was trinken? Ja, dann komm mal zu mir. Mineralwasser? Ja, na, das ist gut. Mal Wasser trinken. Wie heißt du denn?
Nina.
Nina, was meinst du, für wie lange reicht jetzt das Wasser, was du getrunken hast? Reicht es jetzt für dich für den ganzen Tag? Nein? Wirst du bestimmt irgendwann mal wieder Durst bekommen, ne? Genau. Kannst dich wieder setzen. Ich möchte heute... Ja, genau. Das ist ein bisschen gemein für all die anderen, die jetzt auch so durstig sind. Die müssen sich ein bisschen gedulden. Ich möchte heute uns von jemandem etwas erzählen, der auch Einladung ausgesprochen hat an die Menschen, die wahrscheinlich durstig waren. Und der hat auch gesagt, kommt zu mir, ich gebe euch was zu trinken. Eine letzte Frage an euch Kinder. Wer hat das gesagt? Was meint ihr? Ja, Jesus hat das genau, Jesus hat das gesagt. Und damit auch das Predigtthema für heute, Jesus lädt die Durstigen zu sich ein. Ich möchte uns einen Abschnitt lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 7. Johannesevangelium Kapitel 7, Verse 37 und 39. Aber am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wir lasen hier in diesem Abschnitt am Anfang, aber am letzten Tag des Festes. Es war richtig was los in Jerusalem an dem Tag, denn es war ein großes Fest. Und zwar am Anfang des Kapitels lesen wir und verrät uns Johannes, um welches Fest es ging. Es war das Laubhüttenfest. Es ist eines von drei Wallfahrtfesten, die Gott durch Mose dem Volk Israel verordnet hatte, wo das Volk sich sammeln sollte in Jerusalem und das ausgiebig feiern. Also so richtig feiern. Nicht nur einen Vormittag, nicht nur einen ganzen Tag, sondern wir lesen das in 5. Mose 16, 13 und 14. Da sagt Gott zu seinem Volk, wenn nicht nur die Getreide, sondern auch die Weinernte eingebracht ist, sollt ihr 7 Tage lang das Laubhüttenfest feiern. Begeht es als Freudenfest. Fest mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen und mit den Leviten in eurer Stadt, dem Fremden, die bei euch leben, den Waisen und Witwen. Dieses Fest fand im Herbst statt und es war eine der fröhlichsten Feste, die das Volk Israel überhaupt gefeiert hatte. Und es war dieses Fest. Jesus selber war vorher in Galiläa unterwegs und seine Brüder sagten irgendwann mal, es ist jetzt Zeit, das Fest wird jetzt gefeiert in Jerusalem, lasst uns dahin gehen. Jesus lehnte es ab und er wollte nicht mitgehen mit seinen Brüdern. Es war eine Zeit angekommen, wo Jesus verfolgt wurde für das, was er lehrte, was er von sich behauptete. Und Jesus hat das erst abgelehnt und später, mitten im Fest, kam er heimlich dorthin und war plötzlich im Tempel und redete dort zu den Menschen. Damals zu der Zeit Jesu spielte das Wasser bei diesem Fest eine wichtige Rolle. Und davon möchte ich ganz kurz zu Beginn was erzählen, weil ich finde, das ist ganz wichtig zu wissen, um zu verstehen, um noch besser zu verstehen, das, was Jesus hier an das Volk, an die Menschen dort bei diesem Fest sagt. Und zwar wenige Jahrhunderte vor Jesu entstand eine Tradition zu dem Laubhüttenfest. Das gab es früher nicht, das hat Gott nicht verordnet, aber das wurde eingeführt zu diesem Fest. Und zwar während der 7 Tage des Festes ging immer ein Priester früh morgens, bevor er überhaupt ein Opfer gebracht hatte, nahm er ein goldenes Gefäß und ging zu einem Teich, und zwar zu dem Silo-Teich in Jerusalem und schöpfte daraus Wasser. Und selbst dieses Ereignis, ja, wurde begleitet von einer riesen Menschenmenge. Und das war nicht einfach so, dass sie mitgingen und einfach beobachteten, wie der Priester dieses Wasser dann nahm, sondern einer von die Rabbinen, also Zeitzeugen damaliger Zeit, sagte Folgendes: Wer die Freude an der Stätte des Schöpfens nicht gesehen hat, hat sein Lebtag keine Freude gesehen. Könnt ihr euch vorstellen, was da abging an diesem Teich? Ja, als der Priester da kam und nur mit seinem goldenen Gefäß dieses Wasser schöpfte, das ganze Volk freute sich und die sangen Lieder und folgten diesem Priester. Und wenn dieser Priester dann durch das Tor ging, in die Stadt rein und durch das Wassertor, dann sangen die Menschen rundherum oder sprachen die Verse aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 12, Vers 3 und sagten: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Halsbrunnen. Alles war darauf ausgerichtet. Dann ging er in den Tempel und goss das Wasser im Beisein der versammelten Pilger über dem Altar. Und anschließend zogen dann die Männer, die anwesend waren, die haben sich große Palmzweige gemacht und andere Zweige noch dazu genommen und haben ganze große Sträuße gemacht, ja. Und sie zogen mit diesen Feststräußen sozusagen um den Altar herum und die ganze anwesende Menge sang Psalm 113 und 118. Und an den ersten sechs Tagen drehten sie sich nur einmal in einer Runde und dann erzählten sie weiter diese Psalmen. Aber am 7. Tag, und das war dieser letzte Tag, von dem hier gesprochen wird, es war der höchste Tag, es war ein besonderer Tag, und dort wird gesagt, da gingen die 7-mal um den Altar und sangen diese Lieder und unter anderem auch diesen Vers, den die vorher schon zitiert haben. Und ein Zeitzeuge sagt auch zu dieser Zeremonie: Sie bliesen, sie trillerten und sie bliesen. Das muss also eine riesengroße Lautstärke gewesen sein damals im Tempel. Am 7. Tag gab es noch eine Besonderheit. Die Menschen versammelten sich zu einem Gebet, und zwar für ein Gebet für den Regen, für das Wasser, für die Stadt, für das Land. Und ein Rabbi sagte mal: Ein Regentag ist so groß wie der Tag, an dem Himmel und Erde erschaffen wurde. Dieser Regen war nach der langen Trockenzeit im Sommer dringend notwendig, gerade dort für die Menschen. Also dieser Ritus mit dem Wasser hatte eine mehrfache Bedeutung für das Volk Israel damals. Erstens, woran dachten sie? Es war ein Sinnbild für das Wasser, das während der Wüstenwanderung aus dem Felsen kam. Als sie verdursteten, als es nicht mehr weiterging, ja, hat Gott das ja ein Wunder getan, dass aus dem Felsen Wasser kam. Und daran erinnerten sie sich. Und das sollte auch dazu dienen, auch gerade dieses Ereignis an diesem letzten Tag. Es hatte zweitens einen Bezug für die Zukunftshoffnung Israels, zu messianischer Heilszeit. Man zitierte nämlich eben diesen Vers aus Jesaja, wo es heißt: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und sie dachten dabei an den Messias, der einmal kommen wird. Und drittens war das ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Auch dieser Vers, den wir finden in dem Propheten Joel, spielte dabei eine große Rolle. Und sie lasen auch dabei diesen Text vor, wo es hieß: Es kommt die Zeit, da werden ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Sogar über die Knechte und Mägde werde ich zu jener Zeit meinen Geist ausgießen. Nun können wir uns besser vorstellen, jetzt die Situation. Jetzt stellt euch mal vor, was jetzt an diesem Tag alles an dieser Stelle abgeht. Wie viele Leute dabei sind, wie viel Freude da ist. Und diese Freude über das Wasser, was gegeben wird, dieses Wasser, was geschöpft wurde, mit dem, das, was übergossen wurde über den Altar, dieses Gebet um den Regen. Und wir wissen nicht genau, ob Jesus jetzt mitgegangen ist in dieser Zeremonie mit den Leuten um den Altar oder ob er da stand und sich das angeguckt habe. Aber wir lesen Folgendes. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, lesen wir, trat Jesus auf und rief. Plötzlich in diese Zeremonie kommt Jesus mitten rein in diese Menschenmenge. Und andere Übersetzungen lesen wir, er stand plötzlich auf und sagte nicht, Moment mal, ich habe da was zu sagen. Wir lesen hier, er rief laut mitten rein in diese tobende Menge, die da ist. Und spricht eine Einladung aus für das ganze Volk, was da zusammen war. Und sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Versucht euch das mal vorzustellen, wenn ihr an dieser Stelle dort wärt, wenn ihr ein Israelit wärt. Die Einladung Jesu. Lass mich kurz auf die Einladung eingehen. Jesus beginnt hier und sagt, wen da dürstet. Oder eine andere Übersetzung, wenn es jemanden dürstet. Ich fand das gut, wie Jesus hier anfängt. Und das ist Jesus, was er immer wieder macht. Das haben wir heute schon in der Kindergeschichte gehört. Jesus beginnt mit seiner Einladung, indem er sich zuallererst sich an alle Menschen wendet. Er sagt, wenn es jemanden dürstet. Jesus wendet sich an alle. Nicht wie ich das heute, ihr lieben Kinder, gemacht habe oder ihr Versammelten. Ich habe mich auch heute gewendet, aber nur an eine Gruppe. Und ich habe das noch mehr eingestellt. Ich habe gesagt, ich habe mir sogar ausgepiekst jemanden, dem ich Wasser gegeben habe. Jesus tut's an dieser Stelle nicht, sondern er spricht erstmal alle ein. Und doch gibt es hier eine Bedingung. Alle, die es dürstet. Jesus bringt eine Bedingung rein. Alle, die es dürstet. Was ist mit diesem Durst gemeint? Wann bekommen Menschen Durst? In welcher Situation befinden sich Menschen, wenn die Durst haben? Es ist doch dann, Durst ist immer dann, wenn wir Not leiden. Kennt ihr das, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, mal im Auto? Und nach einiger Zeit, manchmal eine Stunde, man meint schon früher, ich kann nicht mehr aushalten. Ich kann es nicht mehr. Warum? Weil ich so sehr Durst habe. Wir Menschen, wir haben sehr schnell Durst. Und Durst bringt uns in eine Notlage, in eine lebensbedrohliche Notsituation. Wir können sehr lange aushalten ohne Essen, aber ohne Trinken geht nicht. Das heißt, wenn wir durstig sind, dann geht es oft bei uns ums Überleben. Nicht unbedingt vielleicht hier so an dieser Stelle. Wir wissen, wenn der Gottesdienst, ich will die Zeit jetzt nicht nennen, zu Ende ist, dann gehen wir raus und dann gibt es was zu trinken. Aber an sich, wenn jemand wirklich Durst leidet, dann geht es um Leben, ums Überleben. Was ist hier mit Durst gemeint? Und ich denke, dass es hier um die geistliche Not geht, die Jesus hier anspricht, um die geistliche Not. Wen es dürstet, der kommt zu mir und trinke. Wer seine Situation erkannt hat, wer Probleme, Notlage im Leben jetzt hat, der komme zu mir und ich werde ihm Trinken geben. Das muss ein Mensch erkennen. Wer nicht erkennt, dass er Sünder ist, kann nicht errettet werden. Wer nicht erkennt, dass er verloren ist, den wird nie danach verlangen, sich finden zu lassen. Das wird nicht gehen. Wenn man keine geistlichen Nöte hat, wird man nie zum Herrn gehen wollen, damit er die Nöte nimmt. der Heiland lud die Durstigen ein. Und das ist auch etwas Wunderbares hier. Er sagt nicht an dieser Stelle, wen da dürstet, kommt, da gibt's was zu trinken. Da ist so eine große Stelle, ihr geht dahin, geht zu dem Priester, die werden euch geben oder geht zu der Stelle. Nein, Jesus stellt sich dahin in diese Menge und sagt, wen da dürstet, der kommt zu mir. Er hatte kein Geschöpf bei sich, er hatte keinen großen Krug mit Wasser. Nein, er sagt, wen da dürstet, der komme bitte direkt zu mir, den will ich trinken geben. Trinken heißt hier an dieser Stelle, Jesus wollte, dass die Menschen ihn persönlich in dieser Situation annehmen. Das Trinken ein Synonym für Glauben. Dieses wird uns in dem nächsten Vers auch nochmal sehr deutlich gezeigt, dass Jesus dieses Wort für das Gleiche gebraucht. Wen da dürstet, kommt zu mir, ja, und nimmt mich auf. Es bedeutet, ihn als Herrn und Retter zu vertrauen. Es bedeutet, ihn in unser Leben aufzunehmen. So wie, Nina war das, ja? Ich habe jetzt den Namen schon fast vergessen. So wie Nina das Wasser, was ich ihr eingeschenkt habe, sie hat es genommen und getrunken. Sie hat es aufgenommen in sich. Und dieses Bild gebraucht Jesus hier. Der komme zu mir und nimm mich sozusagen. Ich werde dir zu trinken geben. Glaub an mich, nimm mich auf. Jesus spricht hier eine Einladung aus, die kein Schriftgelehrter und kein Prophet vor ihm je gewagt hat auszusagen. Sowas konnte kein Schriftgelehrter und Prophet sagen. Das ging nicht. Die Schriftgelehrten haben seinerzeit das Wort Gottes für die Menschen ausgelegt und aufgezeigt, wie man im Alltag sein Leben nach Gottes Geboten ausrichten kann. Und die Propheten, die vorher da gewirkt haben, die haben im Auftrag Gottes auf Missstände in der Gesellschaft hingewiesen und die Menschen zur Umkehr aufgerufen. Aber das, was Jesus hier macht, das hat bis jetzt keiner gewagt. Jesus sagt hier, kommt zu mir, ich werde deinen Durst stillen. Nicht irgendjemand, nicht irgendetwas, sondern ich persönlich. Die Juden damaliger Zeit, die Pharisäer, die fanden da nichts Schlimmes daran, was Jesus an der Lehre an sich, an seinen Wundern, die er gemacht hat, das war alles in Ordnung. Da konnten sie alles nachvollziehen. Aber an seiner Person, sie haben Jesus nicht wegen seiner Lehre, sondern wegen seiner Identität, wegen dem, wie er sich selber gesehen hat. Er hat sich selber gesehen als der Sohn Gottes, als der Messias, als der Heilbringer der Menschen. Und das hat damals zu Aufruhr gesorgt. Und erinnern wir uns an die Kreuzigung, als Jesus dann vor dem hohen Priester dann, auch und der hohe Priester dann verlangte und sprach zu Jesus, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sage uns, ob du Christus, der Sohn des Höchsten bist. Das wollten die hören. Und auf dieses Bekenntnis hin wollten die ihn töten. Und ihr Lieben, ich finde, heute haben wir eine ähnliche Situation. Kaum jemand heutzutage nimmt Anstoß an der Lehre oder an den Taten Jesus. Wenn wir heute mit Menschen zusammen sind und ihnen erzählen, was Jesus alles getan hat, was für Wunder und wie er gelebt hat und dass er für uns ein Vorbild ist, da werden viele Leute das bejahen und sagen, finde ich gut. Das ist ja genauso wie ein anderer Religionsführer. Das ist ja genauso vielleicht wie Buddha oder Konfuzius oder Mohammed und viele, viele andere Dinge würden da genannt an dieser Stelle. Und wenn wir das auch nur so stehen lassen, dann werden wir ganz schnell akzeptiert und sagen, das ist in Ordnung. Aber wenn wir dann einen Schritt weiter gehen und das sagen, was Jesus selbst von sich gesagt hat, und wenn wir dann sagen, und dieser Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Dieser Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. Dann ist der Schreit vorprogrammiert. Dann werden wir Probleme bekommen. Warum? Weil ein Mensch, wenn wir das weitergeben, wenn wir das so predigen, dann muss ein jeder Mensch, der das hört, eine Entscheidung treffen zwischen zwei Sachen. Entweder ist Jesus, so wie die Hohepriester damals und die Schriftgelehrten gesehen haben, ein Hochstapler, ein Gotteslästerer. Oder Jesus spricht die Wahrheit und hat wirklich mehr zu bieten als nur weise Worte, die uns helfen, ein gutes Leben zu führen, nämlich das wahre Leben, das von Gott kommt und den Durst der Menschen stillt. Die Menschen, die damals vor Jesus standen, wussten, was Durst bedeutet, viel besser als wir heute. Wir können hier einfach rausgehen, können Mineralflasche, Wasserflasche rausnehmen, eingießen. Die Menschen damals mussten viel mehr arbeiten dafür, um ein bisschen Wasser zu bekommen, mussten weite Wege gehen, auf ihren Köpfen die Krüge tragen, auf ihren Schultern Wasser tragen. Und die wussten noch mehr als das. Die Zuhörer, die damals um Jesu herum waren, die wussten genau, was Jesus meint mit diesen Worten, wenn er plötzlich einlädt. Denn die kannten die Schrift. Die wussten, was da steht, zum Beispiel im Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele durstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Die Menschen wussten das. Und Jesus kannte die Sehnsucht der Menschen. Und deswegen spricht er diese Einladung den Menschen damals aus. Kommt zu mir, ich will euch den Glauben schenken. Ich will euch das geben, wonach euer Leben wirklich sehnt. Wir leben heute zwar nicht ganz in der gleichen Welt wie damals, die Menschen, aber ich glaube, die Not, der Durst, den die Menschen damals hatten, haben wir heute auch. Auch wir haben den Durst nach erfüllten Leben. Ein Leben, das Sinn macht. Ein Leben, bei dem wir Antworten finden auf die Fragen, woher kommen wir, warum lebe ich und wo gehe ich hin? Auf diese Fragen wollen wir doch eine Antwort finden. Und Jesus schenkt sie uns. Jesus bietet mehr als nur einen Tropfen auf einen heißen Stein. Und ich habe das Gefühl, dass wir schon in einer Gesellschaft leben, dass wir genau, das ist Bild, finde ich das sehr passend, genau das erleben wir. Wir haben so viele Möglichkeiten heute, unsere Sehnsüchte, unsere Durst nach erfülltem Leben zu stillen. Wenn uns etwas fehlt, ist kein Problem. Wir versuchen ein bisschen Geld zu sparen und wir kaufen das. Und merken, wenn wir das besitzen, ja, irgendwie verliert das sehr schnell seinen Reiz. Und wir suchen wieder nach Neuem. Ja, und wir sparen wieder, wir haben die Möglichkeit und kaufen uns das oder besorgen uns das, machen uns das, bauen das, wie auch immer und merken, es ist immer noch nicht alles. Und so ist es immer wieder ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich fand das gut, ich war jetzt auf der Jugendstunde letztes Mal und da erzählten die Jugendlichen, wie sie das so erleben mit ihren Klassenkameraden, die Gott nicht kennen, die auch auf der Suche nach erfülltem Leben sind. Und wie funktioniert das? Von einem Wochenende zum anderen. Man bereitet sich auf das Wochenende vor, auf eine Party und angeblich wird der Durst gestillt. Dann kommt ein Tropfen auf einen heißen Stein und dann Montag ist alles vorbei. Da ist man leer und dann wartet man wieder auf irgendeine Erfüllung und dann vielleicht die nächste Party, irgendein Treiben. Und ich habe das Gefühl, dass Gott auf uns runterschaut, wie das auf das Volk Israel damals, weil die haben das so ähnlich gemacht. Und er sprach in Jeremia zu dem Volk und sagt, mein Volk begeht eine zweifache Sünde. Er sagt, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und dann und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Zisternen, die rissig sind und kein Wasser geben. Etwas, was angeblich den Menschen Erfüllung gibt, aber eigentlich gar nicht erfüllt. Dinge wie vielleicht Reichtum, eine Zisterne, die löcherig ist, ja, eine Zisterne wie Gesundheit. Ich glaube, noch zu keiner Zeit je auf Erden wurde so viel über Gesundheit gesprochen wie heutzutage. Und was mir auffällt, es beginnt von ganz klein bis ganz alt. Ob man 90 ist oder ob man 10 oder in der Grundschule schon, überall wird über Gesundheit gesprochen. Und wir reden uns manchmal dusselig über Gesundheit, dass wir uns manchmal über nichts anderes gemeinsam reden können, wenn wir uns treffen, als wie man sich gesund ernährt, wie viel Zeit wir damit verbringen. Oder Thema Karriere Und eine Sache, vielleicht stutzt einer oder andere an dieser Stelle, auch Familie. Auch das kann eine löcherige Zisterne sein. An sich eine Sache, wo wir sagen, es ist doch gut, für Familie zu sorgen und sich damit zu kümmern, ist gut. Aber auch das kann irgendwann mal kippen. Wenn ich alles dafür tue, dass ich Zeit nur mit der Familie verbringe, mit meinen Kindern, mit meiner Frau und mit den Menschen drumherum, die zu meiner Familie gehören und darüber hinaus und Gott langsam aus dem Leben ausklammer. Auch das kann zu einer Zisterne werden, die löcherig ist. Jesus bietet uns, gibt uns heute Einladung, bietet uns heute ein, zu ihm zu kommen. Als denjenigen, der unseren Durst wirklich stillen möchte. Und er kann das auch. Und er geht noch einen Schritt weiter hier und sagt in den Versen 38 und 39, damit war ja die Geschichte hier noch nicht vorbei, er geht weiter und sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib, also von dem Innersten, werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Ja. Und hier merken wir dieses Wort, da ersetzt plötzlich Jesus dieses Wort mit Trinken, mit Glauben, ja, und sagt, wer an mich glaubt, ja, also vorher ging es um Trinken und hier ersetzt das, wer also an mich glaubt, wer mich aufnimmt, ja, der wird nicht nur satt vom Trinken, sondern der wird umgewandelt zu einer Quelle, aus der plötzlich Wasser sprudelt. Und ein Theologe sagte mal, wir trinken in kleinen Schlucken und Zügen, doch diese werden zu einem großen Strom in uns vervielfältigt. Ja? Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, an ihn glauben, dann verwandelt Jesus uns zu einer Quelle, die sprudelt und nach außen, ja, plötzlich den anderen zugänglich wird und anderen dieses Wasser, dieses Gute zukommen lässt. Ein Wunder, ein großartiges Ereignis. Und für uns ist die wichtige Frage manchmal, wie können wir glauben, denn diese Lebensquelle, ja, für andere werden? Wie können wir Ströme des lebendigen Wassers werden? Und nicht wenige sind vielleicht auch daran schon verzweifelt, weil sie krampfhaft selber versucht haben, solche Verse gelesen haben und gesagt, ich muss jetzt zu einer Quelle werden, ich muss jetzt für die anderen genauso, ich muss die anderen lieben, ich muss den anderen Gutes tun, ja, und wir können sehr schnell verzweifeln und Jesus hilft uns und er gibt hier den Vers 39 noch einmal und erklärt den Leuten damals schon, wir können es noch besser nachvollziehen und sagt, in Vers 39, das sagte er aber, wovon? Von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Durch den Heiligen Geist, den die Gläubigen später am Pfingsten empfangen hatten, war das möglich, dass diese Quelle, dieser Glaube, dieses Trinken, was sie aufgenommen haben, plötzlich zu einer Quelle wurde, das sprießt und pulsiert und den Menschen nach außen plötzlich, die mit denen zusammen war, etwas davon haben. Denken wir an die erste Gemeinde, als dieses ausgegossen wurde, dieser Geist am Pfingsten, was da geschehen ist, wie viele Leute zum Glauben kamen und was dann geschehen ist bei ihnen, wie viel Liebe herrschte untereinander, wie viel Annahme, man wollte für den anderen da sein, man diente, man teilte das Geld, man die Wohnungen, alles miteinander, man wollte gemeinsam leben. Warum? Weil diese Quelle plötzlich anfing zu sprudeln und zu schlagen und von dieser Quelle haben andere was davon gehabt. Und jemand anders, auch ein Theologe, sagt einen sehr ernsten Satz, der mich sehr ins Nachdenken gebracht hat und sagte, niemand kann den Geist Gottes haben und diesen Geist für sich selbst behalten. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ich bin erfüllt von dem Heiligen Geist, Gott hat mich beschenkt und die Leute drumherum haben nichts davon. Der Geist Gottes ist uns gegeben, damit die anderen auch was davon haben. Der Geist Gottes erfüllt unser Leben, so dass wir sprudeln und sprießen und nach außen weitergeben. Das, was Jesus hier den Leuten versprochen hat, wozu er sie eingeladen hat. Was kann konkret bedeuten, dieses Wort? Was können diese Ströme des lebendigen Wassers sein? Und ich glaube, wir haben das heute sehr deutlich gehört, auch in der Kindergeschichte, aber auch heute in den einleitenden Worten. Ich denke, das ist sehr schnell zu sagen für uns. Es ist die Liebe. Es ist die Liebe, sie war das besondere Merkmal Jesu. Liebe, die sich für andere hingibt. Und zum Glück, und das ist, freut mich hier an dieser Stelle, müssen wir diese Liebe nicht selber produzieren. Und das ist etwas, was Jesus hier auch sagen will. Diese Quelle, das, was aus euch raussprudelt, das müsst ihr nicht machen, sondern das wirkt der Geist. Der Geist in euch, der euch gegeben ist, als wenn ihr gläubig wäret, dann kommt der Geist rein, der wohnt in uns und er gibt uns Ideen, wie wir diese Liebe im Alltag weitergeben, wie sie sprießen kann. Die kann anfangen bei unserem Nachbar, der vielleicht immer grimmig ist und immer unzufrieden über uns ist und dass wir trotzdem immer wieder freundlich ihn grüßen. Es kann diese Liebe sein, die unseren Kindern immer wieder über den Kopf streicht und sagt, du, ich hab dich so sehr lieb. Und immer wieder Liebe, die uns nicht müde macht, den Kindern das zu sagen. Eine Liebe, die das ermöglicht, dass wir unseren Eltern, die schon alt geworden sind, mal sagen, Papa, ich hab dich lieb. Ich kann dich bei vielen Dingen gar nicht mehr verstehen. Vielleicht erkenne ich meinen Papa oder Mama gar nicht. Aber ich kann trotzdem kommen, in den Arm nehmen und sagen, ich hab dich so lieb. Vielleicht bist du schon ein älterer Herr oder Dame geworden. Auch du kannst es deinen Kindern sagen. Vielleicht hast du es nie so richtig gesagt, nur so gehandelt, als damit die sehen, dass du jemand lieb hast. Auch in deinem Alter sagen kannst, zu deinen Enkeln, zu deinen Kindern, du, ich hab dich so lieb. Warum? Weil Gott mich geliebt hat. Deswegen habe ich dich auch lieb. Das sind so Kleinigkeiten. In der Schule vielleicht, wo wir sehen, da sind Kinder, die nicht mitkommen und von anderen ausgelacht werden, dass ich sage, ich nehme mir Zeit und werde ihm helfen mit den Aufgaben. Bei dem Fußballspielen, Jungs, es gibt auch immer wieder Leute, die das nicht können. Die Fußball so, ja, nicht so richtig mitkommen, dass ich mir Zeit nehme und mich mit ihnen beschäftige und ihnen einige Dinge zeige. Und das sind so viele Dinge, wenn wir mit offenen Augen gehen, dann bereitet uns der Geist diese Dinge vor und wir müssen die nur praktizieren. Lass mich mit ein paar Fragen abschließen, diese Predigt. Wir sagten heute, Jesus lädt die Durstigen zu sich ein. Wie sieht es bei dir aus? Sprudelt die Quelle noch in deinem Leben? Wenn du gläubiger Mensch bist und als du gläubig geworden bist, ist Jesus durch den Heiligen Geist in dein Leben eingezogen. Du hast ihn getrunken, du hattest Durst und du hast es aufgenommen. Und Jesus hat in dir eine Quelle verursacht. Und diese Quelle will Jesus, dass sie sprudelt und nach außen den anderen auch etwas davon gibt. Wie ist es? Sprudelt deine Quelle noch? Oder sind das nur Tropfen geblieben, die du merkst, eigentlich von diesem Wasser scheint mir, als ob es nur für mich persönlich reicht. So richtig habe ich die Kraft nicht, weiterzugeben an andere. Heute sagt Jesus auch zu uns, die wir gläubig sind, kommt zu mir. Ich möchte euren Durst stillen. Ich will dir was zu trinken geben. Jesus möchte dich neu beleben. Jesus möchte in dein Leben einziehen und dir zu trinken geben. Wie ist das möglich? Es gibt eigentlich nur einen Weg. Wenn du merkst, da sind Dinge in deinem Leben gekommen, die das hindern, dieses Sprudeln. Vielleicht ist das Sünde, vielleicht sind das Dinge, Streit mit jemandem, wo du nicht klarkommst. Dann kannst du das einfach Jesus sagen. Das heißt Jesus trinken, indem ich mich an ihn wende und sage, Jesus, da ist das Problem. Ich möchte, dass du das löst und in meinem Leben kommst. Dann trinke ich Jesus. Ja, dann glaube ich an ihm und er sprudelt wieder in uns und wir können nach außen diese Liebe weitergeben. Wenn du Durst nach Leben heute verspürst und ihn nicht gestillt bekommen hast bis jetzt, lädt Jesus dich heute ein. Komm und trinke. Komm und glaub an ihm. Vielleicht bist du auf der Suche. die ganze Zeit schon gewesen, bist kein Christ, hast mit christlichem Glauben nicht so richtig angefangen, Jesus ist irgendwie zwar ein Begriff, dann lade ich dich heute zu Jesus ein, nicht zu mir, nicht zu dem David, der heute das leitet, oder Jakob Neufeld oder jemand anders, der jetzt, wir laden nie zu uns ein, zu keiner Person, wir können keinem helfen. Wenn jemand erwartet, dass wir jemandem helfen können, dann seid ihr bei uns falsch. Wir können keinem helfen. Helfen kann nur Jesus. Was wir tun können, können wir zeigen, den Weg zu Jesus. Trinken geben kann nur Jesus. Den Durst stillen kann nur Jesus und kein anderer. Und zu diesem Jesus wollen wir heute einladen. Ob du gläubig bist oder auch nicht gläubig und möchtest erfüllt werden von diesem Wasser, lebendigen Wasser, damit du nicht mehr Durst hast, damit es nicht nur Tropfen auf den heißen Stein sind, sondern richtig erfülltes Leben, dann laden wir dazu heute ein. Ich möchte, dass der Chor jetzt noch ein Lied singt, dass wir uns da Gedanken darüber machen und dann werden wir noch zusammen beten.